Und dann kommen wir zum letzten Thema, diesmal von mir. Und es ist wieder ein notfallmedizinisches Thema, heute sehr notfallmedizinlastig, der Podcast. Es geht um das Akutmanagement des Status Epilepticus. Das kann uns ja, also Notfallmedizin, das kann uns ja sowohl innerklinisch als auch präklinisch begegnen. Aber es ist auch vollkommen egal, ob es innerklinisch oder präklinisch ist. Die meisten Krampfanfälle sind vorbei, wenn wir dazu kommen. Muss man ja einfach sagen. Also ein durchschnittlicher Krampfanfall dauert unter 5 Minuten, bis, wenn man jetzt nicht daneben steht, bis man dazu gerufen ist, hier der Patient krampft, ist selbst auf Intensivstationen gut die Hälfte der Krampfanfälle schon vorbei und da ist man im Arztzimmer nebenan. Also wir reden über das, was länger dauert als 5 Minuten, also den Status Epilepticus. Die Leitlinien für den Erwachsenen sind leider seit 2017 abgelaufen. Die deutschen Leitlinien. Da steht groß drauf, die sind in Überarbeitung. Wir hoffen auch, dass die wirklich in Überarbeitung sind. Aber
toi, toi, toi.
2017 ist auch 1-2 Tage her. Das Wichtigste, um diese Patienten zu versorgen, will ich euch jetzt hier näher bringen. Erstmal die erste Frage, wann dürfen wir überhaupt vom Status Epilepticus sprechen und wann ist es ein normaler Krampfanfall? Definiert ist ein Status Epilepticus als prolongierter epileptischer Anfall beziehungsweise rezidivierende Anfälle, das heißt mindestens 2 Anfälle, ohne zwischenzeitliche Wiedererlangung des vorbestehenden neurologischen Status. Das heißt, wenn der Patient vorher desorientiert war, darf er auch danach desorientiert sein. Die Dauer ist trotzdem da drin nicht definiert. Die Dauer ist auch so ein bisschen unterschiedlich in den Studien dargelegt. Es gibt eher so studienlastige Definitionen, die sagen, ab von einem Status kann man erst ab 30 Minuten sprechen. Nun fällt es einem relativ schwer, daneben zu stehen und einen Patienten 30 Minuten krampfen zu lassen, weil man erst ab dem Moment von einem Status reden darf. Es gibt dann eher klinische Definitionen, die sprechen schon ab 5 Minuten von einem Status. Und das ist ja meistens die Zeit, wenn wir dazukommen. Das heißt, wir können eigentlich ab dem Moment, wo ein Patient krampft und wir präklinisch dazukommen, das als Status bezeichnen und den auch dementsprechend therapieren. Das ist, finde ich, deutlich praxisnäher. Ich denke, 5 Minuten ist auch für periphere Stationen im normalen Krankenhaus gar nicht so unrealistisch. Stadieneinteilung, nicht nur akademisch, laut der abgelaufenen Leitlinie wird der epileptische Status in drei Stadien eingeteilt. Die Initialphase, so ungefähr die ersten 10 Minuten, wo noch eine relevante Wahrscheinlichkeit besteht, dass das Ganze spontan sistiert. Dann kommt der etablierte Status, mehr als 10 bis maximal 30 oder 60 Minuten. Da merken wir schon wieder eine relativ große Spanne. Wenn der Krampfanfall auf die Initialtherapie mit Benzodiazepinen nicht angesprochen hat und dann der refraktäre Status, wenn er auch nicht auf die Sekundärtherapie angesprochen hat, das heißt länger als 30 bis 60 Minuten anhält, ist sicherlich für den Patienten erstmal egal, in welches Stadium er fällt, aber diese Stadieneinteilung an sich ist für den Patienten egal, weil wir handeln nicht anhand der Stadien. Generell kann man die klassischen tonisch-klonischen Anfälle, in dem schriftlichen Artikel, der die nächsten Tage erscheinen wird, habe ich dazu auch noch ein Video verlinkt, von den aklonischen Anfällen unterscheiden. Die aklonischen Anfälle sind natürlich in der Präklinik deutlich, deutlich schwerer zu diagnostizieren. Das, wo wir präklinisch meistens dazugerufen werden, werden die klassisch tonisch-klonischen Anfälle sein. Dann gibt es noch andere Unterformen. Ich will da gar nicht zu sehr drauf eingehen, weil es für uns praktisch kaum eine Relevanz hat, für uns Notfallmediziner, für die Neurologen ist das ganz, ganz wichtig. Es gibt ich nenne es jetzt einfach mal ganz unprofessionell die elektromechanische Entkopplung, wie wir es beim Herzen kennen. Das heißt, im EEG ist ganz viel Aktivität zu sehen und der Patient liegt wie tot im Bett. Dann gibt es fokale Statusanfälle, das heißt nur eine Körperhälfte krampft oder macht unwillkürliche Bewegungen und der Patient ist dabei mit vollem Bewusstsein oder bei klarem Bewusstsein. Und dann gibt es auch noch Absence-Status, das heißt Bewusstseinsstörung mit nur subtilen motorischen Phänomenen. Und trotzdem Spike-Wave-Aktivitäten im EEG. Ihr merkt bei diesen ganzen Unterformen, ich erwähne ganz oft das EEG, das ist etwas, was wir in der Notaufnahme und in der Präklinik eigentlich nie haben. Deswegen ist diese sind diese Unterformen für uns meistens einfach nicht wichtig, weil wir es eh nicht unterscheiden können. Neben den Krampfanfällen bei bekannten Epilepsien oder neu aufgetretenen Epilepsien gibt es leider aber auch noch eine ganze Menge an sekundären Krampfanfällen. Das heißt Differentialdiagnose, die auch zu generalisierten Krampfanfällen führen, allerdings eine andere Ursache haben als eine strukturelle Hirnschädigung oder das sind metabolische Störungen. Ich denke als erstes an den Blutzucker, aber auch an die von Johannes vorhin behandelte Hyponatremie oder andere Elektrolytentgleisungen. Infektionen, gerade bei septischen Krankheitsbildern, aber auch bei Meningitis. Hypoxien, sowohl akut beim akuten A, B oder C-Problem, als auch natürlich, das kennen die meisten, posthypoxische Hirnschädigungen, die einfach auf Dauer bestehen. Vergiftung, Alkohol, auch Alkoholentzug, Drogen, Natriumkanalblocker, also meistens lokale Anästhetika, aber viele, viele Giftstoffe mehr. Intrakranielle Blutungen, haben wir heute auch schon drüber gesprochen, können natürlich auch zu Krampfanfällen führen. Schlaganfälle, also Ischämien, zerebrale Raumforderungen im Sinne vom Tumor oder Metastasen und ein Zebra noch, die Eklampsie. Diagnostik, um jetzt mal das Feld zu verlassen und das, was wir wirklich machen, zu besprechen. Die Diagnostik sollte immer möglichst vollständig durchgeführt werden. Und ich glaube, das ist etwas, was bei Epileptikern oder gerade beim Status oft untergeht, weil wir den Infekt oft vergessen und davon ausgehen, dass es sich schon um Drogen oder eine neu aufgetretene Epilepsie handelt. Aber einmal kurz Fieber messen ist jetzt ja auch keine große Arbeit im Rettungsdienst.
Machen wir doch zurzeit alle. Dreimal.
Naja, die Temperatur sollte generell auch präklinisch mittlerweile mit den Ohrthermometern Standard sein, finde ich. Natürlich kann das alles erfolgen, wenn der Patient wieder stabil ist und nicht gerade.
Wobei ich mich da immer wieder wundere, wenn es dann ein Fieberthermometer auf dem RTW gibt, was dann im Notfallrucksack ist und der Notfallrucksack ist im Außenfach des RTWs und der Patient liegt auf der Trage im RTW. Hey. Ja, das ist häufiger so.
Ja. Als allererstes, bevor wir aber mit irgendwelcher Diagnostik anfangen, müssen wir natürlich das Risiko für weitere Verletzungen minimieren. Das heißt, Sachen aus dem Weg räumen, abholstern, damit er durch seine unkontrollierten Bewegungen sich und uns nicht verletzt. Präklinisch gehört zur Basisdiagnostik SpO2, der Blutzucker, vergesst den scheiß Blutzucker nicht. Das 12-Kanal-EKG, ich habe vorhin gesagt, Hypoxien können zu Krampfanfällen führen, auch kurzzeitige Hypoxien. Kurzzeitige Hypoxien können durch Rhythmusstörungen verursacht werden. Das heißt, einmal ein EKG sollte gemacht werden. Temperatur haben wir schon drüber geredet. Pupillenstatus, das ist, glaube ich, jedem klar. Und natürlich die körperliche Untersuchung, um Begleitverletzungen festzustellen, wie zum Beispiel den Zungenbiss, aber auch zugrunde liegende Verletzungen, wie zum Beispiel das Schädelhirntrauma. Innerklinisch, um nochmal auf die Notaufnahme einzugehen, natürlich ein Labor. Evidenz, wie dieses Labor aussehen sollte, gibt es nicht. Das sind jetzt meine bzw. unsere Vorschläge. Ich habe das einmal kurz mit Johannes quer gesprochen. Ein Basislabor sollte bestehen aus dem kleinen Blutbild, einer Gerinnung, Elektrolyten, Kreatinin, Leberenzyme oder zumindest GOT, CK und CRP. Und natürlich eine BGA als eigentlich mittlerweile hoffentlich etablierte Basisdiagnostik in jeder Notaufnahme. Erweiterte Laborparameter je nach Verdachtsfall, aber gerade bei einem Status Epilepticus dann doch eher großzügig, ist ein Tox-Screening mit Alkohol, gegebenenfalls Medikamentenspiegel. Wenn der Patient schon Phenytoin nimmt, sollten wir den Phenytoinspiegel einmal bestimmen, bestimmen. Genauso irgendwelche Trizyklika, alle Medikamente, die da irgendwie akkumulieren können. Vitamine, B1, B6, B12, Folsäure. Kann auch gerne zu Enzephalopathien und dann auch zu Krampfanfällen führen. Ammoniak, weil das Ganze auch so ein, also Leberinsuffiziente, wo das Ammoniak hochgeht, das kann auch mal zu Krampfanfällen führen. Harnstoff, ja, aber jetzt wird's, also bei Ammoniak waren die ganz wichtigen Sachen vorbei.
Gehakt.
Ein sofortiges CCT sollte in der Notaufnahme laufen, zum Ausschluss von spontanen oder traumatischen Blutungen oder anderen strukturellen Ursachen wie nicht diagnostizierten Malignomen. Ein EEG, das ist sicherlich nicht mehr Standarddiagnostik, aber bei Therapieversagen zur Differentialdiagnose sollte das schon passieren oder zur Therapiekontrolle, wenn wir eine Therapie begonnen haben und ja zumindest unterstellen müssen, dass der Patient auch aklonisch weiterkrampfen kann. Eine Lumbalpunktion gehört sicherlich auch dazu, aber das Ganze dann nur bei begründetem Verdacht oder und nach Ausschluss von intrakraniellem Druck. Wer von euch noch gut eine Spaltlampe bedienen kann, der darf das natürlich damit machen.
Das habe ich auch gedacht, als ich das gelesen habe. Gute alte Spaltlampe.
Alle anderen nehmen vielleicht das CCT, das wir ja eh machen müssen, muss man ehrlich sagen. Gut, das ist so die Basisdiagnostik. Alles Weitere ist dann nach erhobenen Befunden. Therapie. Basistherapie wie O2-Gabe, ein Zugang, sobald als möglich natürlich den Zugang, das setze ich jetzt erstmal voraus. Ich möchte jetzt im Weiteren hauptsächlich auf die medikamentöse Therapie eingehen, weil ich glaube, das ist, was interessant ist. Als allererstes nehmen wir Benzos. Welches Benzo am besten, Johannes?
Ja, eigentlich soll man ja Tavor nehmen.
Lorazepam,
genau. Also nicht mehr das viel geliebte Diazepam sowieso nicht mehr, aber auch Midazolam.
Also die Evidenz, du hast absolut recht, so steht es auch in den Leitlinien drin. Die Evidenz dazu ist überraschend dünn, weil das Ganze basiert auf mehr oder weniger einer großen Studie, die Lorazepam mit Diazepam verglichen hat. Midazolam kommt da gar nicht drin vor. Das heißt, wie Midazolam in dieses Konzept reinpasst, wissen wir gar nicht. Im Endeffekt sagen auch internationale Leitlinien, ich habe jetzt in die amerikanischen geguckt, es ist scheißegal, welches Benzo du nimmst. Ich sage jetzt mal, Lorazepam, Midazolam und Diazepam sind die relevanten. Hauptsache, du dosierst es adäquat, alles andere ist vollkommen lax. Ja? Oft werden die unterdosiert. Das ist tatsächlich auch in Studien beschrieben, weil die Leute Angst vor Hypoxien haben. Man muss ehrlich sagen, dass der aktive Krampfanfall wahrscheinlich viel eher zu einer Hypoxie führt als die Überdosierung von einem Benzo. Von daher ist die Angst komplett unbegründet, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber solange er weiterkrampft, ist es auch nicht besser. Ja, so muss man es erstmal sehen. Wenn, egal welches Medikament man davon benutzt, ich habe in den Artikel, der erscheint, auch die Dosierung reingepackt, also Lorazepam nehmen wir 4-8 Milligramm bei einem Erwachsenen, Midazolam IV 5-10 und Diazepam eigentlich pauschal 10.
Das ist so schön, das kommt Diazepam, kann man sich so schön merken.
Wenn nach 4 Minuten der Krampfanfall nicht aufgehört hat, dann können wir direkt eine zweite Dosis geben. Und das sehen auch sowohl unsere abgelaufenen Leitlinien als auch die amerikanischen so. Stufe 2, wenn das Ganze nichts gebracht hat. Jetzt wird es interessant, weil das sind die, glaube ich, wofür man wirklich Angst hat, die Krampfanfälle. Da steht jetzt in den Leitlinien Zeug drin, was wir gar nicht haben. Nämlich da steht Phenytoin drin, da steht Levetiracetam drin, also Keppra. Da steht Phenobarbital drin. Alles Sachen, die ich noch nie auf einer NAF-Bestückungsliste gelesen habe. Phenytoin. Und habt die ihr? Auch Und nee, Tatooine ist bei Ihnen ist
auch. Ich meine ja, ich gucke gleich nach, aber ich meine ja.
Okay, also.
Also bei uns nicht.
Bei uns sicher nicht.
Ist es bis zum Schluss.
Aber egal, ob das drauf ist oder nicht, diese Medikamente haben einige Nachteile. Verfügbarkeit haben wir schon drüber geredet. Wir Notfallmediziner oder also
hier also sitzt ich fühle mich schon wie Notfallmediziner.
Notfallmediziner, Schrägstrich Anästhesisten, Schrägstrich Unfallchirurgen haben quasi keine Erfahrung mit diesen Medikamenten. Sie wirken tatsächlich...
Ein Gramm. Ein Gramm Keppra.
Sie wirken eher langsam. Also der Wirkeintritt ist nicht sofort zu erwarten. Und es gibt relevante Kontraindikationen, wie zum Beispiel Intoxikation. Ja. Die ich im präklinischen oder akuten Notfall nicht ausschließen kann. Ich persönlich bevorzuge deswegen als Second Line einfach Propofol.
Ich auch. Ich liebe Propofol.
Das ist natürlich, das bezieht sich jetzt, wir sind außerhalb einer neurologischen Klinik. Wir sind auf der Straße, in der Notaufnahme ohne Neurologen zur Hand und so weiter. Die Evidenz hinter diesem Propofol ist nicht überwältigend, aber ich möchte es trotzdem begründen und ich kann dazu sogar auch einige Studien anführen. Erstmal die Begründung. Es ist genau wie die Benzos ein GABA-Agonist, das heißt, es hat, dass das wirkt, auch wenn es jetzt nicht gut untersucht ist beim Status, das macht erstmal pharmakologisch Sinn. Es ist fast überall, wo ich und Johannes als Ärzte sind, verfügbar. wir kennen uns damit aus. Wenn eine vollständige Narkoseeinleitung notwendig sein sollte, weil nach der Second Line es immer noch zum Krampen im Status, der Patient im Status ist, können wir es einfach weiter nutzen. Das heißt, wir müssen uns keine Gedanken über irgendwelche Medikamenteninteraktionen machen, die wir nicht kennen. Ich meine, Midazolam und Propofol haben wir schon häufiger kombiniert. Da wissen wir, wie wir damit umgehen müssen. Wir haben einen schnellen Wirkeintritt und wir haben eine kurze Halbwertszeit und eine kurze Wirkdauer, dass wir sogar wahrscheinlich einen Perfusor benutzen müssen. Aber das Zeug ist auch relativ schnell wieder raus. Jetzt auf nicht notfallmedizinischen Maßstäben gedacht. Es gibt wahrscheinlich oder es gibt deutlich bessere Evidenz zu anderen Barbituraten, insbesondere Tiopental. Da gibt es einige Studien aus den 80ern und 90ern zu, dass das super wirkt beim Status. Ist auch ein Medikament, was ich ganz gerne einsetze. Allerdings ist das Handling heutzutage auch nicht mehr so sicher, weil es in vielen Kliniken nicht mehr Standard zur Narkoseeinleitung gebraucht wird und weil sowas wie die Testdosis, die man vorher geben sollte, weil es doch sehr basisch ist, vielleicht nicht mehr präsent ist und auch Medikamente in der Medikamenteninteraktion oder die Art und Weise, Tiopental wirkt doch einfach anders als Propofol, auch in der Narkoseeinleitung, das nicht mehr so geläufig ist.
Schmeckt nach Knoblauch,
macht eher Tachykard, während Propofol eher Bradykard macht. Beide führen zum Blutdruckabfall.
Das hilft recht, ja, und zwar ordentlich.
Deswegen plädiere ich immer noch für Propofol, aber wenn ihr mit Tiopental sicher umgehen könnt, die Evidenz hinter Tiopental ist alt, aber härter, muss man fairerweise sagen. Natürlich sollte parallel, sobald die relevanten Kontraindikationen ausgeschlossen sind und das Ganze verfügbar ist und man vielleicht auch mit einem Neurologen drüber gesprochen hat, mit Levetiracetam oder Phenytoin begonnen werden. Das schließt sich nicht aus. Aber als Akutangriff im akut krampfenden Patienten finde ich das Propofol besser, beziehungsweise ist das präklinisch das Einzige, was ich habe. Wenn wir jetzt mit dem Propofol an den Rand unserer Möglichkeiten kommen, was mir noch nie passiert ist, gibt es noch einige Evidenz dazu, dass man Ketamin benutzen kann, ergänzend. Aus der Logik heraus, dass Ketamin wiederum einen anderen Rezeptor bedient. Propofol und Benzos bedienen den GABA-Rezeptor, Ketamin den NMDA-Rezeptor und damit nochmal einen anderen Wirkmechanismus man ins Spiel wirft. Die Evidenz ist allerdings nicht überwältigend, aber es wird sogar in den deutschen und auch in den amerikanischen Leitlinien erwähnt als Mittel der vierten Wahl sozusagen. So, so viel zu den Medikamenten, die man einsetzt oder die wir euch vorschlagen einzusetzen. Einige Sachen sollte man da noch im Hinterkopf haben. Atemwegsmanagement nämlich. Wenn man zu Propofol greift oder auch zu hochdosierten Benzos, dann sollte man sich zumindest einmal Gedanken über Atemwegsmanagement gemacht haben. Das heißt, möglichst schon in der Stufe 1, spätestens in der Stufe 2, sollte einer des Teams dazu abgestellt werden, eine Absaugung zu etablieren, die läuft. Wir gehen mal davon aus, dass so ein Notfallpatient nicht nüchtern ist. Sollte einen Beutel mit Maske und Sauerstoff, optimalerweise Demandventil, vorbereiten und am besten auch eine Intubation zumindest rauslegen. Das heißt nicht, dass jeder dieser Patienten intubationswürdig wird, aber wenn, solltet ihr vorbereitet sein. Das Problem ist nämlich, dass unter dem Status eine optimale Präoxygenierung, wie wir sie im OP machen oder möglichst oder auf Intensivstation auch versuchen, quasi unmöglich ist. Das heißt, dass die Patienten entsättigen, dass wenn sie aufhören zu atmen, das wird sehr, sehr schnell gehen. Ja, weil unter Raumluft oder vielleicht sogar mit einer herabgesetzten Sättigung unter dem Krampf, die Sauerstoffbindungskurve wird an einem gewissen Punkt doch sehr steil. Ja. Mein Vorschlag wäre, wie gesagt, keine Evidenz, erstmal einen supraglottischen Atemweg rein, optimalerweise eine Larynxmaske, wenn das nicht verfügbar ist, ein Larynxtubus. Da hat man, die sind leicht zu platzieren, man hat erstmal zumindest einen geringen Aspirationsschutz und kann die Leute aufsättigen, bevor man ein doch risikoreiches Prozedere wie die Intubation bei einer fallenden Sättigung durchführt. Wie gesagt, nur meine Meinung. Könnt ihr gerne mit uns diskutieren, falls ihr da andere Meinungen zu habt. Notfallnarkoseeinleitung natürlich als RSI, das ist klar. Innerhalb der Notfallnarkose möchte ich noch ein anderes Problem ansprechen, nämlich das Muskelrelaxanz. Das wird nämlich zwangsläufig zum Sustieren des Krampfes führen. Das ist ja der Sinn des Muskelrelaxanz. Das heißt...
Voll gut. Relaxanz betonte Narkose.
Relaxanz betonte Narkose. Ob sich das durchsetzt. Die Gefahr ist einfach hoch, dass der Patient unbemerkt weiterkrampft. Das heißt, dass wir immer noch einen elektrischen Sturm im Kopf haben, nur dass wir die motorischen Äußerungen nicht mehr sehen.
Aus den Augen, aus dem Sinn.
Das heißt, da möchte ich kurz drauf eingehen. Aus theoretischer Sicht macht es ja sogar Sinn, so einen Patienten vielleicht ohne Muskelrelaxanz zu intubieren. Da bin ich im Rahmen einer Notfallnarkose. Es gibt tatsächlich amerikanische Publikationen dazu. Möchte ich zu meiner
Verteidigung. Aus dem Wilden Westen.
Da möchten wir uns ganz klar gegen aussprechen. Weil eine Notfallnarkose eh schon risikobehaftet ist. Dann bei einem schlecht präoxygenierten Patienten, da möchte ich optimale Intubationsbedingungen haben und nicht noch gegen den Patienten ankämpfen. Nun könnte man denken, dass Suki eine gute Alternative ist. Weil es einfach schnell aufhört zu wirken. Das heißt, wir sehen schnell die motorischen Äußerungen wieder. Das Problem, was man da anführen kann, ist, dass gerade beim prolongierten Krampfanfall die Patienten auch in der Rhabdomyolyse gehen und das Kalium eh schon hoch ist. Dann setzen wir durch das Suki noch mehr Kalium frei und haben plötzlich eine relevante Hyperkalämie und der Patient geht ins Flimmern. Oder die Komplexe werden plötzlich ganz breit. Das heißt, das ist auch nicht optimal. Das heißt, am Ende sollten wir das nehmen, was wir dann doch meistens nehmen, nämlich das Rocuronium. Das wirkt allerdings in einer RSI-Dosis, also wir reden hier über 1 bis 1,2 Milligramm pro Kilogramm. Also eine Stunde ist nichts von der Wirkdauer her. Da kann man jetzt zwei verschiedene Schlüsse draus ziehen. Der eine Schluss ist, man antagonisiert das, sobald man in der Klinik ist und der Tubus sicher drin ist, aber das hoffe ich, das ist ja schon präklinisch der Fall. Dann sieht man die motorischen Äußerungen wieder und kann dementsprechend die Narkose tiefer machen, beziehungsweise Phenobarbital, Phenytoin, Levetiracetam höher dosieren. Oder man macht, solange man nicht sicher ist, dass die Relaxierung raus ist, ein kontinuierliches EEG-Monitoring dran. Das ist sicherlich eher was für Intensivstationen, aber man sollte es zumindest bei der Übergabe des intubierten Patienten auf Intensivstation deutlich übergeben, dass dieser Patient gerade noch relaxiert ist. ja. Die Therapie der Differentialdiagnosen erfolgt natürlich, sobald wir die identifiziert haben. Wenn wir sehen, dass der Zucker niedrig ist, geben wir dem Patienten Zucker, vielleicht auch vor der Narkoseeinleitung, um zu gucken, ob es besser wird. Das heißt, die Zuckerbestimmung sollte vorher erfolgt sein, aber auch wenn wir sehen, was wir erst in der Klinik sehen, eine relevante Elektrolytentgleisung und so weiter, gleichen wir das möglichst schnell aus. Über Hirnblutung haben wir heute schon genug gesprochen. So, zum Abschluss, und dann habe ich auch genug geredet, kommen wir noch zu dem Sonderfall Eklampsie. Bei allen Frauen im gebärfähigen Alter mit einem erstmaligen Krampfanfall sollte eine Eklampsie in Erwägung gezogen werden. Solange die Schwangerschaft nicht sicher ausgeschlossen ist. Kave, es gibt falsch negative Patienten. Das heißt, es gibt Frauen, die hält man optisch für schwanger und sie sind es nicht. Aber eine Eklampsie kann auch bis zu 8 Wochen nach einer Schwangerschaft auftreten. Das heißt, man muss es der Frau auch nicht ansehen. Oder natürlich in der Frühschwangerschaft eh nicht. Die Therapie der Wahl bei der Eklampsie sind 4 Gramm Magnesium IV. Ja? Und nicht die Narkoseeinleitung möglichst. Okay. So viel zum unserer Herangehensweise an Status Epilepticus.
Wer möchte es zusammenfassen?
Fragen. Eurerseits.
Du hast mich erschlagen, Torben. Ich habe mich über manche Dinge gefreut. Aber ich bin nicht vom Stuhl gefallen. bisschen schade fand ich. Thiopental, ich mag das ja so gerne.
Jeder, der damit sicher umgehen kann und der dazu noch Leute um sich hat, die da sicher mit umgehen können. Das heißt, erfahrenes Anästhesiepersonal. Der soll das bitte benutzen. Man muss nur Thiopental auflösen können, in der richtigen Spritze, in der richtigen Verdünnung. Man muss wissen, dass es zu einer anderen Narkoseform führt. Man muss wissen, dass der Zugang sicher sein muss, ob man jetzt die Testdosis macht oder eine sichere Rücklaufprobe hat, aber man sollte keinen so reingemogelten Zugang für Thiopental benutzen. Solche Sachen muss man einfach wissen. Und wenn man damit nicht regelmäßig umgeht, dann halte ich es für, auch wenn bessere Evidenz dahinter steckt, für das falsche Medikament.
Ja, dem kann ich folgen. Sollen wir nochmal kurz zusammenfassen, was du erzählt hast? Also, Krampfanfall, wir erleben es in den wenigsten Einsätzen eigentlich, dass der Patient noch krampft. Sollte er doch krampfen, wenn wir kommen, können wir davon ausgehen, dass es ein Status ist, es sei denn, es ist direkt gegenüber von unserer NF-Wache oder von unserer RTW-Wache. Dann natürlich Basics first. Ausschließen, dass der Patient sich weitere Verletzungen zufügen kann, Sauerstoff geben, ein bisschen Präoxygenierung vielleicht zu gelangen für das, was noch kommt. Vergesst den scheiß Blutzucker nicht. Und Monitoring etablieren. Wobei das tatsächlich auch, ist schon mehrfach gehabt bei Patienten im Status, dass es wirklich dann schwierig wird irgendwie, auch mit dem SpO2. Ne? Dann medikamentöse Therapie, also Zugang, klar, dann hat man den Blutzucker gleich mitgemacht, hat man das in einem Abwasch erledigt, dann medikamentöse Therapie, erste Stufe Benzos. Eigentlich ist es egal, welches wir nehmen, je nachdem, was wir haben. Zweite Stufe sind eigentlich Antiepileptika, die haben wir ja eigentlich nicht, außer Ines, die hat es jetzt nachgeguckt mittlerweile auf ihrer NF-Beladungsliste, ist Phenytoin drauf. Leider ist Ines keine Neurologin, aber trotzdem, sie hat es.
Ich könnte, wenn ich wollte. Ja, genau.
Wir haben uns darauf geeinigt, dass unsere zweite Stufe als Anästhesie-Notfallmediziner-Unfallchirurgen Propofol ist oder halt gegebenenfalls Thiopental. Wenn wir das machen, machen wir schon quasi eine Vorstufe von Narkose. Da müssen wir natürlich auch irgendwie Airway-Management am Start haben und uns einen Plan gemacht haben, was wir denn jetzt machen wollen, weil die Patienten entsättigen uns halt extrem schnell, wenn sie auf einmal gar nicht mehr schnaufen. Und man kann Ketamin noch dazugeben, wenn es Propofol alleine nicht reicht, um zwei Rezeptorenwege zu gehen. Und wenn wir die Patienten relaxieren müssen, was man im Rahmen der ERSI, weil es dazu kommt, ja nach unserer Meinung auf jeden Fall machen sollte, dann sollte man das übergeben, wenn man in der Klinik ist. Und der Sonderfall Eklampsie, da gibt man keine Benzos und macht keine Narkose, sondern da gibt man 4 Gramm Magnesium.
Genau. Eine Sache, die mir jetzt aufgefallen ist, die ich jetzt übergangen habe, sie steht im Artikel drinne: wenn ihr keinen IV-Zugang kriegt, dann ist Midazolam, kann man sowohl IM als auch nasal geben. Ja. Das sind beides Möglichkeiten. Wenn das nicht reicht, ist natürlich der IUO-Zugang auch wieder Mittel der Wahl. Das ist auch beim krampfenden Patienten wahrscheinlich etwas leichter als bei schwierigen Venenverhältnissen.
Wobei ich sagen würde, beim krampfenden Patienten dann tatsächlich wie ich die Tibia zu bevorzugen als jetzt Humeruskopf. Ja. Ne? Also das ist einfach aufgrund der Anatomie, oder was sagt die Chirurgin?
Gleichwertig, oder?
Ja, also bei mir ist hier oben sehr viel Muskel.
Und den nimmst du halt die längere
nach. Ja. Gut.
Ich glaube, es reicht für heute. Wir sind bei 2:40. Das ist
adäquate Pin-Up-Docs-Dosis.
Wir freuen uns über Kommentare. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns über iTunes-Bewertungen. Das hilft uns, dass wir auch sichtbarer sind für andere Leute und leichter gefunden werden. Wir freuen uns, wenn ihr bei Spotify seid, wenn ihr uns folgt. Auch das hat den gleichen Effekt wie eine Bewertung bei iTunes. Diskutiert kräftig mit uns, folgt uns auf Twitter, Facebook oder Instagram.
Oder auf unserem Telegram-Channel.
Oder auf unserem Telegram-Channel. Gerade auf Instagram ist zurzeit zwar im Kommen, aber noch der schwächste Kanal.
Vor Telegram.
Was mit MySpace?
Ah, MySpace. Gibt's das überhaupt noch?
Oh, bestimmt irgendwo.
Ja, Ines, ja. Möchtest du noch was loswerden?
Oh, mir fällt nichts mehr ein, weil wieder mal lustige Sachen mit euch.
Falls ihr das Ganze also heute ist Montag, vor Mittwoch 19 Uhr hört.
Ja, also genau.
Ganz zum Schluss.
Ines ist ja auch woanders noch als Dozentin und Referentin tätig. Ja.
Bei der Young Digina. Und da hält sie einen Online-Vortrag, das ganze Forum, frei zugänglich für jeden. Am Mittwoch, was ist das Datum? Heute?
24. Heute ist der 22.
Ja.
Ne?
Ja. Der 24.6.
Es kommt nachher auch auf YouTube irgendwann, also wahrscheinlich.
Genau.
Ah, dann kann man.
Ich mache irgendwelche Copyright-Missbrauchsgeschichten, aber ich glaube eher nicht.
Mit dir als Video oder?
Ich hoffe nicht.
Schreibt uns, wenn ihr auch einen Videochannel von uns mal wollt.
Nein, auf gar keinen. Ja, nein, schreibt uns. genau.
Ja, in diesem Sinne, also klickt rein, hört Ines zu für Lach- und Sachgeschichten aus der Notfallmedizin. Oder was ist das Thema?
Ich habe es fabelhafte Welt der Unfallchirurgie genannt.
Ist ja fast dasselbe.
Fallbeispiele aus der Notaufnahme, aus der chirurgischen Notaufnahme.
Spannend. Mhm. Spannend, wir gucken es auf jeden Fall auch an.
Genau.
Wenn der Meldetorben in Ruhe lässt.
Genau. In diesem Sinne, Pin-Up-Dogs, don't panic.
Und immer zuerst den eigenen Puls fühlen.